Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wer wird die Nachfolgerin von Iga Swiatek? Wer wird der Nachfolger von Rafael Nadal? Das sind die größten Fragen, die wir uns stellen. Jetzt hier kurz nach der Auslosung und kurz vor dem Start der French Open 2023. Herzlich willkommen zu unserer neuen Auslosungsvorschau. Wie ihr es kennt, seit 2014 machen wir diese Auslosungsvorschau und wir hatten bislang noch keine einzige fehlerhafte Prognose. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, in den 10 Jahren knapp hatten wir noch keine einzige falsche Prognose, oder?
Na, dafür immerhin ein paar richtige.
Ja, wir hatten mal ein paar richtige und darüber haben wir uns dann immer gefreut, sehr, sehr diebisch gefreut und versuchen auch heute mal wieder so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, um dann hier für euch dann auch so ein kleines bisschen die Vorbereitung auf die French Open zu schaffen. Am Sonntag geht es los, das einzige Grand Slam Turnier, was am Sonntag schon losgeht und startet, und wir haben jetzt heute, während wir aufnehmen, die letzten Ausläufer der Qualifikation. Dominik Köpfer und Jannik Hanfmann sind gerade ausgeschieden. Bei Jannik Hanfmann besteht noch die Chance, über die Lucky Loser reinzukommen. Dominik Köpfer, da muss schon ein bisschen Glück zusammenkommen, dass er noch reinkommt ins Hauptfeld. Aber wir werden auf jeden Fall ein sehr, sehr ausgeglichenes Feld erleben. Wir starten aber mit den Frauen. Und Philipp, bevor wir mit den Frauen starten, es war eine relativ ausgeglichene Sandplatzsaison dieses Jahr. Und das sehen wir dann gleich auch in der Auslosung. Es gibt viele sehr interessante Erstrunden-Matches. Und wir haben eben im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Bei so manchem Viertel wissen wir bis jetzt noch nicht, wen wir ins Halbfinale tippen wollen.
Ja, und es ist einfach... Es ist Tiefe in dem Feld drin. Im Moment hat das Damen-Tennis beides. Eben eine Spitze von 3 dominanten Spielerinnen, aber auch Tiefe drin. Und wenn ich jetzt so erst was Herren-Draw geguckt habe, dachte ich so, das sieht aber alles ziemlich, ziemlich klar aus, wer da weiterkommen wird. Dann ist das bei den Damen nicht unbedingt so. Und vor allem, wie du angesprochen hast. Ich meine, wir gucken ja auf den allerersten Teil der Auslosung, haben in der ersten Runde mal kurz Azarenka gegen Andreescu. Das ist schon ein Spitzenduell. Das hätte es auch mal im Halbfinale von einem Grand-Slam-Turnier geben können. Und das ist das Schöne bei den Damen, dass wir da wirklich in den ersten Runden einige große Duelle haben können.
Und besonders das dritte Viertel, über das wir gleich sprechen werden, da sind einige Stolpersteine für die großen Spielerinnen, und ob wir die ganz großen Spielerinnen da haben, darüber müssen wir uns gleich noch unterhalten. Aber wir starten jetzt mal mit der Frauenauslosung. Und die Frauenauslosung wird natürlich noch immer angeführt von Iga Swiatek. Die trifft in der ersten Runde auf Christina Buxa aus Spanien, könnte in der zweiten Runde auf Claire Liu treffen und in der dritten Runde dann Marie Buskova. Dann darunter kommt dann dieses angesprochene Match von Victoria Azarenka gegen Bianca Andreescu. Da ist dann auch noch Barbora Krejcikova. Ich sage jetzt mal so, die ersten 2-3 Runden dürfte Iga Swiatek vielleicht mal wieder ein paar Bagel verteilen. Es könnte allerdings im Achtelfinale durchaus zur Sache gehen für sie.
Ja, ich glaube, so lässt sich das gut zusammenfassen. Also Christina Buxa zum Auftakt, das hatten wir bei den Australian Open. Was war das denn? 6-0, 6-2 oder um den Dreh. Claire Liu ist nicht unbedingt die Sandplatzspielerin, hat auch nicht die Waffen, um Swiatek unter Druck zu setzen. Selbe gilt wahrscheinlich für eigentlich jede Qualifikantin, die da reinkommen würde. Buskova auf Rasen wäre das vielleicht echt was, oder auf einem schnellen Hardcourt, einfach weil Buskova so gut trainiert ist, so viele Bälle zurückbekommt. Aber was soll das für einen Unterschied auf einem relativ schnellen Sandplatz wie in Paris machen? Und dann hast du es angesprochen, der interessante Teil dieses ersten Achtels, das ist halt wirklich von Azarenka runter zu Krejcikova. Einfach erstmal untereinander, was passiert da? Zum Beispiel bei Azarenka Andreescu, können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Aber vor allem, was würde passieren, wenn zum Beispiel Krejcikova auf Swiatek trifft? Krejcikova übers letzte Jahr Swiatek Schwierigkeiten bereitet, ist neben Swiatek auch die einzige French Open-Siegerin in den letzten Jahren hier gewesen, hat ein Spiel, was unglaublich unangenehm ist, weil sie viele Bälle früh nehmen kann, weil sie aber zeitgleich Spin und Variabilität in ihr Spiel reinbringt, nicht so gut in Form gewesen, müssen wir ganz ehrlich sein, die letzten Wochen sind nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt hat, aber sicherlich im Feld eines der Top 5 schwierigsten Matchups für Swiatek.
Wir haben dieses eine Match gesehen, ich glaube 2022 in Ostrava war es, glaube ich, als die beiden Swiatek und Krejcikova wahrscheinlich das Match des Jahres letztes Jahr gespielt haben. Und das wäre natürlich zum Beispiel ein Achtelfinale, wo ich dann auch mit sehr, sehr viel Vorfreude drauf gucken würde. Und das wäre vielleicht dann sogar eine Night Session. Vielleicht kann sich Amelie Morismaud oder könnte sich Amelie Morismaud dazu hinreißen lassen, das als Night Session Match zu nehmen.
Ja, was Swiatek vielleicht gar nicht so entgegenkommen würde, weil wir wieder vermuten können, dass dann eher kühler sein wird, aber gucken wir mal. Irgendwann wird Swiatek sicherlich in der Night Session spielen und du hast das Match in Ostrava angesprochen. Anfang dieses Jahres haben die auch gegeneinander gespielt, war eine ganz enge Geschichte. Krejčíková hat ja auch in den ersten Monaten des Jahres zum Beispiel gegen Sabalenka gewonnen. Die ist wahrscheinlich, wenn wir so ein Power-Ranking oder so aufstellen würden, immer noch Top 4, Top 5, ja, nicht viel weiter unten, trotz der eher schwachen letzten Wochen einfach, weil sie als eine der ganz wenigen die Fähigkeiten hat, wirklich die Top 3 da oben schlagen zu können und es auch schon bewiesen hat.
Krejčíková könnte also im Achtelfinale auf Iga Świątek warten. Wir müssen aber noch so ein bisschen auf das Match der ersten Runde zu sprechen kommen. Viktoria Azarenka und Bianca Andreescu. Andreescu kommt nicht so richtig auf die Füße. Man hat zwischendurch immer das Gefühl, dass sie mal wieder gute Matches hat und dass sie dann auch gute Matchups hat etc. Aber so richtig auf die Füße kommt sie nicht. Viktoria Azarenka hatte auf dem Hartplatz sehr, sehr gute Ergebnisse, aber auf dem Sand lässt sie vielleicht auch noch ein kleines bisschen zu wünschen übrig. Das wird eine sehr interessante erste Runde.
Ja, noch nie gegeneinander gespielt. Das ist ja das Interessante. Also zwei der besseren Hartplatzspielerinnen der letzten Jahre. Azarenka natürlich noch mehr erreicht auf dem Hartplatz, aber wenn Andreescu Moment für Schlagzeilen sorgt, dann auf den Hartplätzen. Und da hatten wir ja in Miami den Fall, wo sie sich, es sah erst schwerer aus, aber dann quasi die Bänder angerissen hat und dann wiedergekommen ist in Madrid und in Rom und in Madrid sah es okay aus. In Rom hat sie relativ auf den Deckel bekommen. Da lief nicht viel zusammen. Normalerweise hat sie wirklich ein Spiel, was sie auf dem Sand größere Erfolge bringen sollte. Einfach weil sie ordentlich Topspin reinbekommen kann, weil sie super physisch ist, weil sie eine sehr gute Return-Spielerin ist. Aber sie hat es eben noch nicht bewiesen. Fast ein bisschen wie die Geschichte von Azarenka ihre ganze Karriere. Gute Matches, gerade bei dem French Open gehabt, die großen Matches aber verloren. Und von daher auch nie ganz die Erfolge gehabt, die man erwarten würde. Und die beiden hier gegeneinander, ich meine, beide wären auch in der zweiten Runde Favoritin. Beide könnten auch Krejčíková unter Druck setzen. Świątek vielleicht nicht unbedingt auf dem Sand, aber ja, ist auf jeden Fall ein ganz schönes Match für die erste Runde.
Und es ist vor allen Dingen sehr, sehr viel Action drin in diesem 16. Achtel. Ist auch egal, auf jeden Fall in diesem Achtel ist es ein sehr, sehr interessantes Ringen, was wir dort in den ersten Runden erleben. Und Azarenka gegen Andreescu auf einem der großen Courts, Montag 17 Uhr oder so, so zu so einer Primetime der French Open, das wäre schon cool und das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Veronika Kudermetova hat in den letzten Wochen mit sehr, sehr guten Ergebnissen überzeugt, trifft in ihrer ersten Runde auf Anna-Karolina Schmidlova, zweite Runde eventuell Kristina Kuchova, dritte Runde Madison Keys, Kaya Kanepi, die beiden treffen aufeinander. Kaya Kanepi hat ja eine Karriere daraus gemacht, in der ersten Runde gesetzte Spielerinnen rauszuhauen, das könnte ich mir auch vorstellen, allerdings fehlt bei Kanepi auch im Moment ein bisschen die Form. Kudermetova war hier im Moment die klare Favoritin, oder?
Na, also wenn wir generell gucken, haben wir ja hier in dem Teil der Auslosung, also diesem Achtel Kudermetova und Goff, die ja, beiden genau. Spielerinnen, den Top Ten, die größten Probleme mit Świątek haben, die ja wirklich regelmäßig ganz klar auf die Mütze bekommen. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, beide spielen darum, wer dann von Świątek im Viertelfinale geschlagen wird. Aber gucken wir es uns erstmal an. Also Kudermetova gegen Schmidlova, die ja wirklich schon einige größere Siege hier bei den French Open hingelegt hat, unter anderem damals gegen eine wirklich noch gut aufspielende Venus Williams, aber auch so viele Topspielerinnen unter Druck gesetzt hat. Die ist einfach physisch genug. Du hast Mladenovic angesprochen, die ist wirklich ein Stück entfernt von ihrer Form früherer Tage. Kanepi gegen Keys. Kanepi wirklich vor kurzem schon wieder auf 60.000er Challengern gespielt, dann ja auch in Wiesbaden dabei gewesen, aber du hast gesagt, nicht die Resultate. Keys hat auch nur Charleston und Rom gespielt, hat zwischendrin wieder alles ausgelassen. Die hat bei den French Open Erfolge, die stand hier schon im Halbfinale, aber wie ist es mit der Form? Bin da auch ein bisschen skeptisch.
Eine Spielerin, auf die wir auf jeden Fall achten müssen in diesem Achtel, das ist Angelina Kalinina. Die trifft auf Diane Parry in der ersten Runde. Alison Risk als Zweitrundengegnerin sehe ich noch nicht, auch wenn ich nicht weiß, welche Qualifikantin oder Lucky Loserin dort auf Alison Risk Armytrash treffen wird. Aber Alison Risk mag halt am liebsten die schnellen Plätze. Dann haben wir Julia Grabher, die im Moment gerade ein Halbfinale spielt in Straßburg, die sehr, sehr gut drauf ist. Und dann haben wir Coco Gauff, die auf Rebecca Masarova trifft in der ersten Runde, die Spanierin. Kalinina hat meiner Meinung nach das Spiel, um auch Coco Gauff auf ihrer Vorhand komplett zu bröseln. Und Kalinina ist für mich so ein kleines bisschen das Dark Horse hier in dieser Ecke, weil die hat mich überzeugt in den letzten Wochen. Das war wirklich stark.
Ja, und für mich die große Frage ist auch, wie geht Goff jetzt mit ihrem Status hier um? Sie ist die Titelverteidigende oder nee, die verteidigende.
Die finalverteidigende Spielerin.
Ja, genau das ist sie. Und bin total gespannt, wie sie damit umgeht. Im Moment würde ich sagen, in der Theorie sollte der Sand fast am besten liegen, weil es eben so evident ist, wo das Problem auf der, oder dass das Problem auf der Vorhand liegt. Und ja, wie geht sie damit um? Wie würde sie zum Beispiel mit Kalinina umgehen? Wie würde sie mit Kudermetova umgehen? zwei Matchups, wo man von einem Jahr noch gesagt hätte, ja, oder zwei Matches, die sollte sie gewinnen. Du hast das Matchup schon beschrieben, gegen Kalinina, was problematisch ist. Und im Moment traue ich ihr auch nicht so ganz über den Weg, muss ich sagen. Also es ist ein Achtel, tun wir uns heute ein bisschen schwer mit, ein Achtel, wo wir drei Namen haben, die herausstechen. Ja. Bin mir aber auch noch nicht ganz sicher, wen ich jetzt da ins Viertelfinale tippen würde von den dreien.
Ja, es ist sehr, sehr spannend und ich hätte im Moment gesagt, Kalinina ist für mich so ein kleines bisschen die Favoritin. Kalinina gegen Kudermetova könnte allerdings auch in Richtung Kudermetova noch gehen. Das ist eine Geschichte, die wir beobachten müssen und das ist eins der wirklich sehr, sehr interessanten Achtel und wir haben sehr viele interessante Achtel hier bei diesen French Open in diesem Jahr und das kann, du hast es vorhin angesprochen mit der Tiefe, das kann hier ein Hauen und Stechen geben und es könnte sein, dass wir am dritten Tag die Losung ausgeben, dass Draw hat sich geöffnet oder ist komplett zerbröselt. Das könnte ja auch passieren. Wir haben es vor ein paar Jahren erlebt, als wir Nadia Podoroska im Halbfinale hatten. Zum Beispiel, das kann ja wieder passieren bei diesem Turnier.
Ja, und ich würde jetzt auch keiner der drei genannten so über den Weg trauen, dass wir jetzt sagen, die gehen auf jeden Fall ins Viertelfinale. Ja. Kudermetova hat es einfach noch nicht bewiesen, dauerhaft das zu schaffen. Kalinina hat auch noch kein Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier stehen und das ist halt nochmal eine andere Nummer. Und Goff, ja, da ist zwischen technischen Schwierigkeiten und nachlassender Form im Moment wirklich eher problematisch.
Jetzt hast du schon wieder ein Nie zusammen zu reingebracht, aber du musst nicht mehr Kalinina sagen heute.
Ja, bin jetzt auch froh drum. Bin ja auch genau in dem einen Segment dort gestoppt, damit du übernehmen kannst nach Kies.
Sehr gut. Also Angelina Kalinina gegen Diane Paris in der ersten Runde. Elena Rybakina, eine der Top 3 oder der Big 3, die wir im Moment nennen können, eröffnet gegen eine Qualifikantin, / Lucky Loserin, dann eventuell Linda Noskova oder Danka Kovinic, dritte Runde, Shelby Rogers, Petra Martic, Sarah Sorribes-Tormo ist noch damit dabei, Clara Burel ist noch damit dabei. Auch hier könnte ich mir eigentlich sehr viele Ausgänge vorstellen, möchte aber im Moment Elena Rybakina im Zweifel immer vor die anderen stellen, weil Shelby Rogers hat es nur in Charleston bislang wirklich bewiesen, dass sie gutes Sandplatztennis spielen kann. Petra Martic ist zu erratisch in den letzten Wochen, Monaten gewesen. Sarah Sorribes-Tormo ist gut für ein 3-Stunden-Match, aber auch der traue ich das noch nicht so richtig zu. Rybakina müsste eigentlich bis ins Achtelfinale durchkommen, auch wenn es schwerer aussieht, als es vielleicht ist am Ende.
Ja, wird unter Umständen auch vom Wetter abhängen. Also in Theorie sollte sie mit beidem klarkommen. Wirklich langsamen Bedingungen, zum Beispiel bei Regen und schnellen, wenn die Sonne scheint. Aber ja, so der eine Stolperstein ist für mich auch noch nicht zu sehen. Noskova, die hat sich auf dem Sand noch nicht bewiesen, nach dem sehr guten Jahresstart. Sorribes-Tormo, hast du schon gesagt, kommt langsam erst zurück von Verletzungen. Das ist natürlich in der Theorie eine, die eine Rybakina rausnehmen kann. Einfach weil die das sehr physisch macht, weil die jeden Ball zurückbringt. Und dann könnte ich mir schon gut ausmalen, wie Rybakina darüber stolpert. Und dann Martic gegen Rogers. Zwei Spielerinnen, die hier schon erfolgreich gewesen sind. Rogers ein Viertel, Martic meine ich ein Achtelfinale. Also die wissen schon, wie man in Paris spielt, wie man diese doch eher besonderen Bedingungen ausnutzt. Aber ist eine von beiden wirklich stabil genug? Zum Beispiel auch stabil genug, wenn beim Aufschlag, um Rybakina unter Druck zu setzen. Ich sehe es mit auch noch nicht.
Shelby Rogers gegen Petra Martic, eins der Erstrundenduelle, was wir in diesem Jahr erleben werden. Ekaterina Alexandrova, für mich eine komplette Wildcard, ist an 23 gesetzt, wird gegen Viktoria Tomova eröffnen. Zwar erste Runde auch für Annalena Friedsam gegen eine Qualifikantin oder Lucky Loserin. Da könnten auch die drei Teenager dabei sein. Brenda Frovirtova hat sich qualifiziert, Mira Andreeva hat sich qualifiziert und Sarah Bailik hat sich auch qualifiziert. Das muss also kein gutes Los sein, was Annalena Friedsam dort in der ersten Runde zieht. Dann haben wir Rebecca Marino gegen die Jana Schneider und Beatrice Haddad-Maia gegen Tatjana Maria. Tatjana Maria und Beatrice Haddad-Maia haben gerade vor wenigen Wochen im Fed Cup oder im Billie Jean King Cup gegeneinander gespielt. Haddad-Maia würde ich jetzt hier in den Konditionen dann noch so ein bisschen bevorteilen. Wie würdest du es sehen? Auch das ist komplett offen, diese Ecke.
Ist sie, aber da würde ich auch Haddad-Maia schon vorne sehen. Also die Bedingungen in Stuttgart, wo sie gespielt haben, die kommen sicherlich Tatjana Maria eher entgegen, also zumindest eher im Kontext der beiden Spielerinnen entgegen. Nicht so, dass Haddad Maia jetzt nicht unterm Dach spielen könnte, aber die spezifischen Bedingungen, die waren, glaube ich, eher welche für Tatjana Maria. Und ich meine, wenn es Tatjana Maria trotzdem gelingen könnte, Maia zu besiegen, dann hat sie wirklich einen sehr offenen Teil der Auslösung. Du hast schon angesprochen, wer da ist. Unter anderem Alexandrova, die, glaube ich, einmal die dritte Runde hier erreicht hat, die normalerweise mit den Bedingungen gar nicht so gut klarkommt und ansonsten alles machbare Sachen. Also wenn Maria mal zu einem Lauf bei den French Open ansetzt, dann vermutlich in diesem Jahr. Aber Haddad Mahia ist schon, das ist schon eine große Hürde.
Die beiden haben nicht gegeneinander gespielt beim Billie Jean King Cup. Da sind sie sich aus dem Weg gegangen. Haddad Mahia hat am zweiten Tag gegen Julie Niemeyer dann gespielt und verloren. Und Tatjana Maria hat ja am ersten Tag gegen Laura Pigossi gewonnen. Petra Kvitova ist auch dabei, ist an 10 gesetzt wieder. Allerdings sie und der Sand, so eine richtige Liebesbeziehung wird es auch nicht mehr. Elisabetta Cocciaretto könnte in der ersten Runde schon ein Stolperstein sein. Dann haben wir Annette Kontaveit, die trotz chronischer Schmerzen, die sie hat im unteren Lendenwirbelbereich und wo sie seit über einem Jahr mit kämpft und wo sie auch in der Weltrangliste zurückgefallen ist, die wird in der ersten Runde auf Bernarda Parra treffen, die im Moment in sehr guter Form ist. Dann haben wir noch Donna Vekic, Sorana Kirstea geht gegen Jasmin Paolini ins Turnier und dann haben wir unten Ons Jabeur, die auf Lucia Bronzetti trifft, aber von der wir nicht wissen, ob sie richtig und fit genug ist. Und da ist für mich ja ein Name, der so ein kleines bisschen heraussticht im Moment, und das ist Bernarda Parra, weil bei den anderen sehe ich sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel Fluktuation in den Leistungen.
Ja, Potenzial für Überraschungen. Ja, Kvitova hat ehrlicherweise nicht mal viel auf dem Sand gespielt, nachdem sie einen guten Sunshine-Double hatte. Hat hier in der Vergangenheit schon ein Halbfinale erreicht, aber du hast schon gesagt, natürlich nicht ihr bevorzugter Slam. Jabeur hätte sich wahrscheinlich vor einem Jahr für diese Auslosung bedankt und wäre mit ziemlicher Sicherheit auch ins Viertelfinale gekommen, aber die sah in Rom noch nicht vollkommen austrainiert oder durchtrainiert aus oder vollkommen wieder bei sich. Da bin ich auch ein bisschen unsicher. Also ich halte es für so offen wie du, muss ich sagen.
Ja, und dann sind wir nämlich unten schon in der Liste angelangt. Was erwartest du von Ons Jabeur, bevor wir uns über die Halbfinaltipps unterhalten?
Tja, ich würde gern sagen, zieht ins Halbfinale ein, aber wenn ich jetzt mal gucke, Bronzetti hat die Art von Tennis, die wahrscheinlich jemand, der im Moment vielleicht nicht vollkommen bei 100% Fitness ist, nerven könnte. Kistea hat schon einige Male gegen Jabeur gespielt, ist auch ein enges Head-to-Head, also der traue ich zu. Kvitova, würde jetzt eher gegen sie tippen, sagen wir so.
Ich würde auch im Moment gegen sie tippen, allein schon wegen der fehlenden Fitness, beziehungsweise dass sie dann in den letzten Wochen und Monaten einfach wegen Verletzungen nicht richtig spielen konnte. Ich habe Iga Świątek trotzdem noch immer als Halbfinaltipp, auch wenn da die ein oder andere Stolpersteinin auf sie treffen würde, aber Iga Świątek kann ich einfach nicht außerhalb des Halbfinales sehen, da welcher mit dem Klammerbeutel gepudelt. Die zweite Hälfte oder das zweite Viertel gehe ich erstmal auch mit Elena Rybakina und das ist vielleicht dann auch ein langweiliger Tipp, aber bei so vielen Matchups, die wir sehen, die die eine oder die an die andere Richtung gehen können, da gehe ich erstmal aber mit der sicheren Wahl.
Ja, also ich habe auch ein Viertelfinal zwischen Świątek und Goff, da würde Świątek dann durchkommen. Im zweiten Viertel, da habe ich jetzt ein bisschen mehr Pfeffer und Salz drin. da habe ich eins zwischen Haddad Mahia und Kistea. Würde sagen, dass Haddad Mahia das dann gewinnt.
Elena Rybakina siehst du nicht im Viertelfinale?
Nee, also ich meine, sie hat in diesem Jahr wie viel Mal verloren? 4 oder 5 Mal. 2 Mal davon gegen Haddad Mahia. Also das ist, glaube ich, eine, die so ein bisschen zusetzt mit dem Linkshänderinnen-Tennis, die auch einen guten Aufschlag hat, die, glaube ich, Rybakina beim Return dann doch besser wegdrängt als andere und die bei der Power mithalten kann, die für mich physisch genug ist. Also der traue ich zu, Rybakina hier rauszunehmen.
Ja, wir werden sehen. Ich habe dieses Mal den Langweiler-Tipp. Philipp hat hier dann doch mal ein bisschen Würze reingebracht und wir gucken gleich mal, was es im dritten und vierten Viertel gibt, weil das dritte Viertel ist so offen. Also da lege ich mich fest, das ist so offen. Da kann fast jede ins Halbfinale einziehen. Das überprüfen wir gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk und unserer großen Auslosungsvorschau.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Das dritte Viertel überrascht und überzeugt erstmal durch eine Erstrundenbegegnung von der an 8 gesetzten Maria Sakkari gegen Karolina Muchova. Und da fragt man sich, Mensch, Karolina Muchova gegen Maria Sakkari, das kenne ich doch irgendwo, ja, das habe ich doch schon mal gesehen.
Ja, zweite Runde letztes Jahr, 7-6, 7-6 für Muchova.
Ja, genau. Das hat es letztes Jahr schon gegeben und Karolina Muchova ist, glaube ich, ein ziemliches Horrorlos für Maria Sakkari. Und Maria Sakkari ist ja auch, ja, sie hat Halbfinals wieder erreicht, aber auch bei ihr ist dann ja auch die Leistung zwischendurch dann schon wieder ein bisschen volatil.
Ja, und es ist jetzt, ich meine, wir können es alle vorstellen, es ist das 11 Uhr Match am Sonntag, also steht noch nicht fest, aber es riecht schon danach. Und Muchova holt das am Ende. Muchova hat halt mehr Möglichkeiten in ihrem Spiel. Ist bei weitem nicht so konstant. Ist natürlich auch viel häufiger verletzt als Sakkari. Sakkari ist halt eine, die gemacht ist für den Touralltag. Einfach, weil die so eine Fitness hat, weil die so einen Biss hat, so eine Zähigkeit hat. Aber ihr fehlt halt wirklich, wir haben es schon so häufig gesagt, aber stimmt halt leider, ihr fehlt der eine Schlag, um Ballwechsel beenden zu können. Muchova ist mit mehr spielerischem Talent gesegnet, aber hat keinen Körper, der den Touralltag in derselben Art und Weise aushält, wie es bei Sakkari der Fall ist. Aber in einem Grand Slam ist das mindestens ein 50-50-Match, wenn nicht sogar Muchova als leichte Favoritin.
Also ich finde auch, dass das eine Horrorauslosung für Maria Sakkari ist und sie wird einiges dafür tun müssen, um einen Lauf wie, war es letztes Jahr, ne, mit dem Halbfinale? Nee, Viertelfinale gegen Pavlyuchenko war vorletztes Jahr, genau. Um den dann nochmal hinzulegen. Wir werden sehen. Nadia Podoroska könnte in der zweiten Runde warten. Die hat hier auch schon ein Halbfinale erreicht, aber ist weit davon entfernt von dieser Form. Jessica Ponchet ist die Gegnerin von Podoroska. Und dann haben wir Sarah Errani, die im Hauptfeld steht. Jill Teichmann, Anna Bonda und Irina Camelia Bigou. Für Bigou ist es ja auch schon wieder so ein Turnier, um einfach hier mal durchs Draw zu schleichen.
Ja, ja, die ist ja schon erfolgreich hier gewesen, die ist schon bei großen Sandplatzturnieren erfolgreich gewesen. Die ist eine ganz stabile Spielerin, gerade auf der Rückhand. Also das ist eine, die hier sicherlich ausnutzen könnte, wenn zum Beispiel Sakkari und Muchova beide nicht in die Richtung oder nicht in die dritte Runde schaffen. Da traue ich ihr durchaus zu, dass sie hier am Ende zum Beispiel in einem Viertelfinale steht. Ich werde sie jetzt nicht hintippen, aber es wäre wirklich keine Überraschung.
Ja, Magda Linett gegen Leda Fernandes, ein weiteres dieser ganz, ganz reizvollen Erstrundenduelle. Magda Linett, die hier auch schon mal einen ganz großen Erfolg gefeiert hat mit den French Open. Und Leda Fernandes, die eher so ein bisschen noch Probleme hat, sich auf dem Sand zurechtzufinden, ist ihr einfach auch nicht schnell genug. Dann haben wir Alexandra Sasnovic, die immer mal wieder für Überraschungen sorgen kann. Wir haben Leola Jean-Jean und Kimberly Burrell. Und wir haben Belinda Bencic, eine, die dann auch eher die schnellen Böden bevorzugt. Auch hier ist so eine Geschichte. Leda Fernandes könnte für Magda Linett zum Stolperstein werden, könnte allerdings dann auch ausscheiden und dann am Ende sehen wir Kimberly Burrell oder Leolia Jean-Jean in der dritten Runde. Ist für mich genauso offen wieder.
Ja, vor allem Bencic hat ja jetzt länger ausgesetzt mit einer Verletzung, hat auch eben die Vorbereitung ausgelassen. Du hast schon gesagt, sie mag den Sand nicht unbedingt. Sie wird jetzt schon mit anderthalb Augen Richtung Wimbledon schielen. Auf der anderen Seite ist es natürlich wirklich mal ein offenes Draw. Also, oder nicht ein leichtes, ein einfacheres Draw. Und sie müsste in der Theorie den Anspruch haben, hier weit zu kommen. Aber wir wissen natürlich nicht, wie es jetzt um ihre Fitness steht. Linett gegen Fernandes ist hier das interessante Match. Fernandes, das dürfen wir auch nicht vergessen, die hat sich ja hier verletzt im letzten Jahr bei den French Open, diesem Match gegen Martina Trevisan und war dann auch so ein bisschen, hatte so ein paar Probleme, die Wochen danach so richtig über die Verletzung wieder hinwegzukommen. Also vielleicht hat die noch eine leichte Rechnung offen. Wenn es wirklich schnell ist, dann hat sie natürlich den Vorteil, dass sie durch ihre Art von Kontertennis es vielen Spielerinnen schwer machen kann. Aber Linett ist jetzt natürlich auch keine, die ihr so viel Tempo geben wird. Also halte ich auf eine sehr offene Geschichte. Normalerweise würde man jetzt sagen, Bencic sollte es ausnutzen, aber Favoritin ist wahrscheinlich eben eher die Siegerin aus Sakkari und Muchova.
Lyudmila Samsonova ist auch eine Rasenspezialistin, die wird auch hoffen, dass der Rasenball kommt. Die trifft auf Katie Wolinetz aus den USA. Dann haben wir noch Anastasia Pavlyuchenkova, die hier auch einen großen Erfolg schon mal gefeiert hat, aber gerade erst von Verletzungen wiederkommt. Die trifft dann auch noch auf Linda Frovirtova, die ihrerseits sehr, sehr gut drauf ist und die wahrscheinlich auch ein Stolperstein sein kann für Pavlyuchenkova. Maya Sherif aus Ägypten gegen Madison Brangel und dann haben wir Anastasia Potapova. Wenn man mich da fragen würde in der Ecke, wer da ins Achtelfinale kommt, würde ich auch nur mit den Schultern zucken. Ich weiß es nicht.
Ja, Potapova war in sehr guter Form auf den Hartplätzen. Da sah es ja auch schon aus, als wenn es jetzt Richtung Top 20 geht. Seit Stuttgart, seit dem Ende von Stuttgart hat sie wieder ein paar Probleme. Samsonova war in diesem Jahr fast immer den Rhythmus, ein Match gewonnen, ein Match verloren. Pavlyuchenkova war eben so lange verletzt, da müssen wir erstmal gucken. Sherif gegen Brangel sollte lustig werden. Einfach ja beides auch sehr tricky, laute, in-your-face-Spielerinnen. Also von daher, das könnte sehr lustig werden zwischen den beiden. Favoritin sehe ich aber auch nicht so richtig.
Nee, ich auch nicht. Und ich hätte jetzt gesagt, dass ich daraus vielleicht Linda Frevertová herausarbeiten, herauskristallisieren. Aber also festlegen wollen würde ich mich hier auch nicht. Und dann gehen wir dann in den Teil, wo die an drei gesetzte Jessica Pegula wartet. Und in normalen Zeiten würde ich immer sagen, Jessica Pegula, geh mit dem soliden Andreas. Allerdings trifft die jetzt in einer ersten Runde auf Danielle Collins, die vielleicht auch nicht die allergrößte Sandplatz-Spezialistin ist und auch Probleme hatte in den letzten Wochen und Monaten und auch gesundheitlicher Natur, aber die bei solchen Matches und bei solchen Turnieren immer auch wieder zur Höchstleistung in der Lage ist. Dann haben wir noch Elise Mertens, die an 28 gesetzt ist, Katie McNally, die in letzter Zeit hier gut gespielt hat auf dem europäischen Sand. Wir haben Alizé Cornet und Camilla Giorgi, die ihrerseits selber auch zu großen Leistungen in der Lage sein können. Und Cornet gegen Giorgi werde ich mir auf jeden Fall angucken in der ersten Runde bei den French Open, vor einem euphorisierten Publikum. Ja, auch da ist eine ganze Menge Wumms drin.
Ist es. Und ich hatte auch erst ein paar Zweifel an Pegula, weil sie ja dann auch in Rom doch früh rausgegangen ist. Habe ich mir angeschaut. Schon eine sehr gute Bilanz gegen Collins, sehr gute Bilanz gegen Giorgi, gegen Cornet, denke ich, dass sie ein bisschen mehr Umf einfach in ihren Schlägen hat. Mertens, trauen wir da wirklich zu, eine Pegula bei einem Grand Slam rauszunehmen? Also irgendwie ist sie hier schon die Favoritin, aber so ein bisschen zweifle ich auch, nachdem sie jetzt in Rom wirklich so früh rausgegangen ist.
Ich werde mich bis zur letzten Sekunde dagegen wehren, einen Halbfinaltipp für das dritte Viertel hier zu bringen. Ich werde ihn gleich bringen, aber das Ding ist so unsicher, da kann fast jede Spielerin hier aus dieser Hälfte, aus dem Viertel kann da ins Halbfinale einziehen, meiner Meinung nach. Und das macht dann die Sache natürlich auch sehr, sehr reizvoll. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das hier entwickeln wird. Im vierten Viertel, das wird oben angeführt von Caroline Garcia, die an 5 gesetzt ist und die ja so ein bisschen die Last des französischen Publikums auf ihren Schultern trägt. Und ob sie damit klarkommt, das weiß man zu diesem Zeitpunkt noch nicht so genau. Sie trifft auf Ji Wang in der ersten Runde. Zweite Runde könnte Isaline Bonaventure oder Anna Blinkova warten. In der dritten Runde dann Martina Trevisan. Die muss ihrerseits allerdings gegen Elina Svitolina schon eine sehr tricky erste Runde überstehen. Und dann haben wir noch Maria Paritas Diaz. Dart, die in die zweite Runde einziehen könnte. Svitolina in dieser Woche wieder richtig gut drauf, ob sie jetzt schon jetzt Martina Trevisan schlagen kann, bezweifle ich noch so ein kleines bisschen, aber Trevisan wird von der ersten Sekunde an sehr auf der Hut sein müssen.
Ja, und natürlich trotzdem voll intensiv sein. Und die hat ihre Leistung hier aus dem letzten Jahr auch weitestgehend bestätigt. Sie hatte ein bisschen schwächere Form direkt nach den French Open, aber dann in den letzten Wochen bei langsameren Hartplatzturnieren eigentlich immer eine gute Leistung gebracht. Bei den größeren Sandplatzturnieren hat das auch gepasst. Also Die ist jetzt nicht komplett weggefallen. Ich bin gespannt, ob die Nerven zeigt. Einfach ein Halbfinale zu verteidigen, ist schon ganz schön was, wenn man den bisherigen Status von ihr hatte. Da kommt Svitolina natürlich mit einem anderen Anspruch rein, aber spielerisch würde ich Trevisan im Moment auch noch ein leichtes Stück über Svitolina sehen. Das mag in 2-3 Monaten schon wieder anders sein, aber im Moment würde ich sie auch über Svitolina sehen.
Danach kommen wir zu einer Ecke, wo ich auch schon wieder hingucke und denke, wow, da könnte aber auch eine Ungesetzte sich da durchsetzen. Jelena Ostapenko in wirklich guter Form in den letzten Wochen und Monaten trifft auf Teresa Martinschowa in der ersten Runde. Zweite Runde, Peyton Stearns oder Katerina Siniakova. Siniakova, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu 100%, ob sie wird antreten können, weil die hat in letzter Zeit gar kein Einzel mehr gespielt. Peyton Stearns hat gut gespielt in den letzten Wochen. Markita Vondrousova, die trifft auf Alicia Parks in der ersten Runde. Ist auch eins der ganz reizvollen Duelle. Und dann haben wir noch Daria Kasatkina, die auf Julie Niemeyer trifft. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Daria Kasatkina gegen Julie Niemeyer in der ersten Runde gewinnt, wenn sie ihren Aufschlag beschützen kann, wenn Julie Niemeyer zu viele Fehler macht zum Beispiel, weil sie vielleicht den Aufschlag von Kasatkina angreifen will. Aber zweite Runde gegen Markita Vondrousova oder Alicia Parks, da sehe ich für Daria Kasatkina allerdings auch eine sehr, sehr große Hürde. Und ich möchte jetzt hier schon mal so ein kleines bisschen spoilern. Ich sehe Markita Vondrousova hier sehr weit in diesem Jahr.
Ja, ist gut möglich. War ja mal ursprünglich eine Sandplatzspielerin oder nicht eine direkte Sandplatzspielerin, aber eine, die ihre besten Resultate auf dem Sand hat, die in der Lage ist, Gegnerin wirklich zu manövrieren, über einen Topspin zu beherrschen und die auch immer wieder gute Resultate in den letzten Monaten hatte, aber bei der ich immer das Gefühl hatte, auf 2 gute Matches folgt ein schlechtes Match. Und von daher bin ich da noch ein bisschen vorsichtig, aber es ist, naja, unter Umständen fast der stärkste Teil jetzt von den 16. her von der Auslosung, von Ostapenko bis Kasatkina runter. Ostapenko hat eine richtig gute Bilanz gegen Kasatkina. Kasatkina würde ich dir zustimmen, sollte gegen Niemeyer gewinnen. Ich meine, dass die beiden auch schon gegeneinander gespielt haben, dass Kasatkina, müsste in Bad Homburg, glaube ich, gewesen sein. Letztes Jahr hat Kasatkina gewonnen. Das würde ich auch erwarten. Auf dem Sandplatz, der liegt Kasatkina halt wirklich. Da kann sie Gegnerin wirklich manövrieren. Ob sie das mit Ostapenko, mit Vondrushova könnte, ich weiß es nicht. Also, ja, sehr offener und starker Teil der Auslosung.
Und Ruschow war 2019 die Finalistin hier und danach hatte sie dann die Handgelenksprobleme und seitdem nicht so richtig wieder auf Touren gekommen. Aber du hast es gesagt, sie hatte gute Ergebnisse und ja, auch da stimme ich dir zu. Zwei gute Matches, ein schlechtes Match. Gegen Alicia Parks glaube ich schon, dass sie gewinnen wird, weil Alicia Parks, auch wenn sie als in den letzten Wochen mal wieder ganz ordentliche Ergebnisse hatte, hat aber noch nicht so richtig unter Beweis gestellt, dass sie dann auf dem Sandplatz wirklich dann auch mithalten kann. Ich bin gespannt, wenn es jetzt sehr, sehr warm ist und Alicia Parks da durch die Defensive von Vondrushova durchkommt, dann kann es natürlich auch in die andere Richtung gehen. Aber ich habe Markita Vondrushova jetzt erstmal relativ weit. Karolina Pliskova, von der hat man in den letzten Wochen und Monaten auch nicht so richtig viel gehört, ist in Rom früh ausgeschieden, wo sie eigentlich, was eigentlich ihr Spezialturnier war, trifft auf Sloane Stephens, die letzte Woche dann auch erst ein Turnier, ich glaube sogar gewonnen hat. Dann haben wir Julia Putintseva gegen Marina Zanevska, dann haben wir Jin Wen Zhang noch an 19 gesetzt, die auf eine Qualifikantin treffen wird. Zweite Runde Putintseva gegen Jin Wen Zhang würde ich mir auch sehr gerne angucken. Und ganz unten ist dann Arina Sabalenka, der ich eigentlich immer die Favoritenrolle zutrauen würde. Erste Runde gegen Marta Kostyuk ist allerdings auch höchst unangenehm, meiner Meinung nach. Wie geht's dir?
Ja, und sie hat es auch noch nicht so bewiesen bei den French Open. Aber es ist das Grand-Slam-Turnier, bei dem sie sich schwer tut. Wir haben in Rom gesehen, was passieren kann auf wirklich klassischen Sandplätzen, unter klassischen Sandbedingungen. Also ich sehe sie hier auch noch nicht, zumindest als die Favoritin der unteren Hälfte. Sie gehört zu den Mitfavoritinnen, das ist keine Frage. Aber für mich jetzt eben nicht der eine herausstechende Name. Sollte sie jetzt ins Halbfinale, ins Finale kommen, ja, dann traue ich ihr auf jeden Fall, sie jede zu schlagen. Vielleicht sogar eine Iga Świątek, aber der Weg könnte schwierig werden. Du hast es gegen Kostyuk beschrieben. Kostyuk ist keine klassische Sandplatzspielerin, aber eine, die ganz viele Möglichkeiten im Spiel hat, die, wenn bei ihr alles zusammenpasst, richtig gut auf dem Sand spielen kann, weil dann wirklich alles ineinander übergeht, ihr Auge, ihre Übersicht, ihre Schläge, das passt alles sehr gut zusammen und da wird so oder so Feuer von beiden Seiten drin sein, weil Kostyuk ist wahrscheinlich schon die lauteste unter den ukrainischen Spielerinnen, bedeutet auch unglaublich viel für sie. Wo Sabalenka steht, haben wir immer wieder gesagt, von daher, ich gebe da Kostyuk durchaus irgendwie eine 30-40% Chance und wenn Sabalenka durchkommt, so einfach wird es nicht. Stephens, Pliskova, Zheng, das sind alle Spielerinnen, die ihr zumindest später im Achtelfinale durchaus auch das Leben sehr schwer machen können.
Sag du mal deine Halbfinaltipps, weil ich möchte mir immer noch 30 Sekunden Bedenkzeit erbeten.
Okay, ich gehe mal durch. Also im fünften Achtel habe ich Muchova, im sechsten Achtel habe ich Pegula. Da würde ich sagen, dass Muchova dann ins Halbfinale kommt. Und dann habe ich Garcia gegen Zheng. Da sage ich, dass Zheng ins Halbfinale kommt. Das heißt, ich hätte hier dann in der unteren Hälfte Zheng gegen Muchova. Da würde ich sagen, dass Zheng das gewinnt. Und dann von oben hatte ich Świątek gegen Haddad-Mahir. Das gewinnt Świątek und dann gewinnt Świątek gegen Zheng das Finale.
Świątek gegen Zheng hatten wir letztes Jahr da noch. Ich glaube im Achtelfinale.
Ja, sehr gutes Match und fast ja berühmt gewordenes Match, weil Zheng hat das sehr gut zum Auftakt gespielt und hatte dann ja im Anschluss über ihre Periodenschmerzen gesprochen, die auch dazu geführt haben, dass ihre Leistung dann sehr abgefallen ist. Aber der Topspin von Zheng, der hat Świątek sehr zugesetzt.
Also da gehst du ja schon wirklich in die Vollen mit deinem Tipp hier, ne? Mit Muchova gegen Jin-Wen Zhang. Ich hätte jetzt im dritten Viertel hätte ich trotzdem immer noch Jessica Pegula genommen, auch wenn ich bin da komplett unsicher, aber ich sage jetzt mal Jessica Pegula. Und im vierten Viertel habe ich, und das ist jetzt mein wirklicher Überraschungstipp, habe ich Markita Vondrushova ins Halbfinale getippt. Und dann wird Jessica Pegula gewinnen und im Finale gegen Iga Świątek verlieren. Das ist mein Tipp.
Wäre wahrscheinlich der Karrierehöhepunkt für Pegula und ein richtiges Comeback dann eben für Vondrushova.
Tja, wir werden es erleben in den nächsten 15 Tagen. Wenn am Sonntag die French Open losgehen, sind es ja 15 Tage. Wenn am Sonntag die French Open losgehen, werden sie zum ersten Mal seit 1998 ohne Roger Federer und Rafael Nadal stattfinden. Rafael Nadal, wir haben letzte Woche darüber gesprochen im Podcast, wird nicht bei den French Open dabei sein. Wer sein Nachfolger wird, darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk und unserer großen Auslosungsvorschau.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Rafael Nadal ist nicht dabei bei den French Open. Carlos Alcaraz ist der an 1 gesetzte, Daniil Medvedev an 2 gesetzte. Und wir haben in der Auslosung eigentlich nur eine Frage gehabt, in welche Hälfte wird Novak Djokovic gelost? Novak Djokovic ist in der Hälfte von Carlos Alcaraz. Die beiden könnten also im Halbfinale aufeinandertreffen. Können wir sagen, dass es ein bisschen top-heavy ist, diese Auslosung bei den Herren?
Ich würde vor allem sagen, sie ist Favoriten-heavy. Also ich kann jetzt schon sagen, hier werde ich jetzt keine großen Überraschungen drin haben. Hier dürften von den Top-Gesetzten die allermeisten ohne allzu große Probleme durchgehen, wenn wir jetzt nicht richtige Überraschungen haben, weil wir haben halt, klar, mit Alcaraz und Djokovic die beiden Favoriten und die sind auch in der oberen Hälfte, aber auch von den anderen Mitfavoriten und sehr guten Spielern sehe ich jetzt nicht so viele Straucheln. Einfach, weil im Moment vielleicht ein klein bisschen doch die Tiefe im Herrentennis fehlt und wir eher eine Situation haben, 1, 2 dominante Spieler und dahinter ist sehr viel offen. Haben wir auch in diesem Jahr gesehen. Die großen Turniere sind nicht nur an Alcaraz und Djokovic gegangen, da war ja auch die ein oder andere Überraschung dabei. Also von daher, es könnte was total Überraschendes werden, aber ich denke, die Chance ist höher, dass wir hier die großen Namen im Viertel- und Halbfinale erleben werden.
Das Gefühl habe ich übrigens auch. Carlos Alcaraz eröffnet gegen einen Qualifikanten. Zweite Runde könnte Christopher O'Connell oder Taro Daniel sein. Dritte Runde dann Denis Shapovalov, Brandon Nakashima, der gestern ein gutes Ergebnis hatte. Daniel Elahi Galan. Ich sage jetzt mal so, bis zum Achtelfinale wird Carlos Alcaraz nicht zu viele Schweißtropfen verschütten.
Nee. Auf nicht viele Sätze abgeben, glaube ich.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Shapovalov ist ein guter Sandplatzspieler, aber ist jetzt, glaube ich, auch schon seit Wochen wieder angeschlagen gewesen und hat sowieso nicht die Resultate in diesem Jahr. Nakashima eben eher einer für die schnellen Belege, aber du hast schon angesprochen, jetzt ein gutes Vorbereitungsturnier gespielt. Egal, wer da durchkommt und wer in die dritte Runde käme, ich sehe in den ersten 3 Runden wirklich auch ganz wenig Probleme für Alcaraz.
Shapovalov ist ein ganz kurioser Fall, 7-9 in diesem Jahr bislang. Er hat wohl Probleme gesundheitlicher Art, aber er kommt überhaupt nicht aus dem Knick. Er hat erst 2 Matches am Stück gewonnen. Das war in Adelaide in der Vorbereitung und bei den Australian Open, wo er in die dritte Runde gekommen ist und dort gegen Hubert Hurkacz unterlegen war. Seitdem ist seine Saison eigentlich eine ziemliche Katastrophe, möchte man sagen. Er hat in Madrid hat er gegen Zhijian Zhang verloren. In Barcelona, gut, gegen Stefanos Tsitsipas, das kann passieren. In Miami gegen Taylor Fritz in der 2. Runde. In Indian Wells gegen Hugo Humbert in der 1. Runde. Er kommt überhaupt nicht auf die Beine in diesem Jahr.
Ja, ich meine, er hat eine Fußverletzung. Das ist natürlich nicht ideal. Aber er scheint durchzuspielen. Ich denke auch in der Hoffnung auf Wimbledon. Das ist halt das Grand Slam Turnier, wo er sich am meisten ausrechnen wird. Aber zusammenlaufen tut im Moment jetzt nicht sonderlich viel.
Lorenzo Musetti, für den läuft eigentlich eine ganze Menge zusammen, ist an 17 gesetzt, trifft in der 1. Runde auf Michael Ümer. Der hat natürlich immer mal wieder Potenzial dazu, gute Ergebnisse zu haben und auch die eine oder andere Überraschung zu schaffen. Traue ich ihm in dieser Runde allerdings jetzt erstmal nicht zu. Oscar Otte, der sein letztes Grand Slam Turnier im Hauptfeld bestreiten wird, ohne in die Quali zu müssen, auf wahrscheinlich etwas längere Zeit, weil der ist im Moment gar nicht in Form, trifft auf Alexander Schewtschenko, der seinerseits in richtig guter Form ist. Da ist Oscar Otte unserer Meinung oder meiner Meinung nach erstmal Außenseiter. Und dann haben wir Cameron Norrie, der in der 1. Runde auf Benoit Paire treffen wird. Norrie gegen Paire ist natürlich eins, wonach man sich so ein bisschen die Finger leckt, gerade so, wenn es, ich würde jetzt mal sagen, sonntags nachmittags ist, vor euphorisiertem Publikum. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Benoit Paire da richtig gute Show macht. Kann mir allerdings nicht vorstellen, dass er gegen Cameron Norrie gewinnen wird. Cameron Norrie, so ein bisschen auch ein Spieler, auf den keiner so gerne treffen wollen würde. Ich hätte jetzt allerdings gesagt, dass Carlos Alcaraz und Lorenzo Musetti im Achtelfinale aufeinandertreffen. Wie geht's dir?
Ja, ist eine relativ gute Chance. Musetti ist einfach in super Form. Musetti hat jetzt nicht das eine herausragende Resultat auf Sand gehabt, aber konstant Leistungen gebracht und er ist auch derjenige, der letztes Jahr Alcaraz in Hamburg besiegt hat. Also das ist einer, der Alcaraz fordern könnte. Norrie hat immerhin in Rio gegen Alcaraz gewonnen, aber jetzt auf Sand, puh, doch so ein bisschen ist ihm die Luft ausgegangen. Gegen Per gehe ich auch davon aus, dass er gewinnt. Per ist seit letztem Sommer überhaupt nicht mehr in Form, aber es dürfte eben wirklich so unterhaltsam werden, wie du gesagt hast. Und Alcaraz thront über allen in diesem Viertel und dasselbe gilt eben für alle möglichen Gegner, auf die er hier treffen könnte in den ersten vier Runden.
Felix Auger-Aliassime, der würde seine Sandplatzsaison am liebsten blitzdingsen. Er hat erst einen einzigen Sieg geholt in dieser Sandplatzsaison und hat dann gestern in Lyon war es, wo er absagen musste und wo er dann gesagt hat, ja, ich habe ein paar Schmerzen und fahre lieber nach Frankreich und trifft dann auch noch in der ersten Runde auf einen Spieler, der dann auch das Rampenlicht genießt und der zwischendurch auch mal wieder zu großen Leistungen in der Lage sein könnte. Fabio Fognini in der ersten Runde. Auch ein ganz, ganz tolles Match, auf das wir uns, glaube ich, freuen können. Wir haben noch Sebastian Korda. Auch der noch nicht wieder in der hundertprozentigen Form, die er auf dem Hartplatz hatte, vor allen Dingen bei den Australian Open. Der trifft auf Mackenzie McDonald in der ersten Runde. Dann haben wir Bernabe Zapata-Miraj gegen Diego Schwartzmann. Schwartzmann seit Monaten in absoluter Katastrophenform. Wir haben John Isner, der auf Nuno Borges trifft. John Isner, von dem haben wir quasi gar nichts gesehen im europäischen Sandplatz-Frühling. Und dann haben wir Stefanos Tsitsipas, der auf Jerzy Wisley in der ersten Runde trifft. Und die Zeiten, wo Jerzy Wisley gegen Alexander Zverev in Wimbledon gewonnen hat, sind auch schon ein bisschen länger vorbei. Allerdings kann das ein schwieriger Gegner für einen Sandplatz-Match werden. Ich glaube es halt in diesem Jahr nicht. Und ich sehe hier in diesem Achtel Stefanos Tsitsipas als den ganz klaren Favoriten.
Ja, zuletzt das einfachste Achtel, was ein topgesetzter Spieler hat. Also, das Wesley beschrieben, das ist einer für die natürlichen Belege. Der hat auf Sand schon Djokovic geschlagen, der hat auf Rasen in fast jedem Jahr einen großen Spieler geschlagen, aber der war eben auch ein bisschen länger weg vom Fenster. Also, das sehe ich nicht, dass der Tsitsipas wirklich unter Druck setzt. An Isner sind die besten Tage vorbei, an Schwartzmann wahrscheinlich auch. Zapata-Miraj spielt eine sehr gute Sandplatzsaison, aber kommt eben auch jetzt eher über eine Art von Spiel, das Tsitsipas nicht so zusetzt. Korda hatte ja Handgelenksprobleme bei den Australian Open, hat jetzt nur zwei Matches auf dem Sand gehabt. Auger-Aliassime war verletzt gewesen, hast beschrieben, kommt auch nicht in Form. Fognini hat nicht mehr das Durchhaltevermögen früherer Tage. Also hier ist Tsitsipas der ganz klare Favorit.
In meinen Augen auch. Stefanos Tsitsipas hier in 5 gesetzt und er könnte in einem Viertelfinale auf Carlos Alcaraz treffen und auch das könnte eine wirklich tolle Nummer werden. Novak Djokovic trifft in seiner ersten Runde auf Alexander Kovacevic, zweite Runde Martin Fucsovics vielleicht. Martin Fucsovics legt sich im Moment mit 22- bis 20-jährigen Spielern an. Hast du was mitbekommen?
Nee.
In Straßburg jetzt, wo er gespielt hat, hat er sich mit Sebastian Baez angelegt. Sebastian Baez hatte ihn seiner Meinung nach zu laut gestöhnt bei den Schlägen. Und er hat sich auch in München schon mit einem Spieler aus dieser Alterskohorte angelegt, wie ich gehört habe. Martin Fucsovics im Moment ein kleines bisschen grumpy, möchte man sagen. Dritte Runde könnte dann Alejandro Davidovic Fokina warten. Allerdings hat der eins dieser Hipster-Erstrundenduelle, wo Tennis-Twitter sich zum Beispiel sehr drüber freut. Davidovic Fokina gegen Arthur Fies in der ersten Runde. Das wird ein schönes Match.
Ja, und da wird die Stimmung auch sehr gut sein.
Ja.
Und Davidovic Fokina ist auch jemand, der sich durchaus aus der Ruhe bringen lassen kann, wie wir immer wieder erlebt haben. Der hat ein unglaubliches Talent, aber jetzt eben auch nicht konstant gute Resultate. Und Fies ist so ein bisschen einer der Namen des Jahres, auch weil er ordentlich Power hat, weil er ein flashy Spieler ist. Also dem ist einiges zuzutrauen. Ich weiß aber nicht, ob ich ihm zutrauen würde, hier gegen Davidovic Fokina wirklich das am Ende zu ziehen, aber amüsant werden sollte es.
Marco Cecchinato ist auch noch in dem Teil der Auslosung. Da könnte in der dritten Runde auf Novak Djokovic treffen. Und auch da hat man so Erinnerungen an früher. In diesem einen Jahr, wo Marco Cecchinato ins Halbfinale gekommen ist, hatte er auf dem Weg dahin Novak Djokovic geschlagen. Das sehe ich jetzt so im Moment erstmal nicht.
Nee, also ist ein interessanter Teil, finde ich, für Djokovic. Also ich glaube, wir werden relativ schnell rausfinden, ob er körperliche Probleme hat, weil Fucsovics wird ihn fordern. Ich meine, was hat Fucsovics? Fucsovics ist einfach super durchtrainierter Typ. Also der kann jemanden wie Djokovic quälen, wenn Djokovic nicht in wirklich guter Form sein sollte oder Probleme mit dem Ellenbogen hat. Cecchinato glaube ich auch nicht, aber Davidovic Fokina hat auf Sand schon gegen Djokovic gewonnen, also in Monte Carlo im letzten Jahr. Das glaube ich liegt alles schon durchaus im Bereich des Möglichen, dass sie ihn nerven können und vielleicht hat Djokovic Probleme, aber ich meine, wer würde jetzt im Vorhinein schon darauf tippen, dass Djokovic hier wirklich in den ersten Runden verliert?
Wenn er nicht fit ist, ist das nochmal eine andere Nummer. Aber im Moment müssen wir erstmal davon ausgehen, dass er fit ist und fit sein wird. und wahrscheinlich auf das Halbfinale gegen Carlos Alcaraz Luschert. Da müssen wir einfach im Moment davon ausgehen. Novak Djokovic für mich trotzdem immer noch klarer Favorit, auch wenn der ein oder andere Stolperstein auf dem Weg liegen könnte. Roberto Bautista Agut trifft auf Yibing Wu in der ersten Runde. Yibing Wu musste gestern im Match gegen Alexander Zverev in Genf aufgeben, konnte nicht antreten. Da bin ich gespannt, ob der wird antreten können bei diesen French Open. Juan Pablo Varillas haben wir da noch, Telen Griekspoor haben wir da noch, auch ein Spieler, der eigentlich eher so ein bisschen auf den schnelleren Plätzen gewohnt ist zu spielen, auch wenn er in Rotterdam gute Ergebnisse hatte. Und dann so ein Duell der ersten Runde, worauf wir so ein bisschen uns freuen können, David Goffin gegen Hubert Hurkacz. David Goffin hat in Rom gegen Alexander Zverev gespielt. Ein ganz tolles Match war das, wo Goffin Zverev eigentlich wie immer Schwierigkeiten bereitet hat. Leider kann er es nicht mehr so konstant durchziehen. Aber ich sehe hier Überraschungspotenzial gegen Hubert Hurkacz, der im Moment nicht in Form ist.
Ja, und der auch kein guter Sandplatzspieler ist. Also können wir ja mal sagen, wie es ist. Und der im Moment ziemliche Probleme generell in seinem Spiel hat. Ich würde erwarten, dass das auf Rasen wieder anders aussieht und dass er da um die großen Titel mitspielen kann. Aber für den Sand reicht das im Moment nicht. Also Gefahr hat auf jeden Fall Chancen gegen ihn. Ansonsten ist der Teil wirklich ziemlich offen. Bautista Agut ist kein Sandplatzspieler. Griekspoor und Varillas eben zwei, die über die Challenger-Tour sich nach oben gearbeitet haben. Das ist natürlich immer eine goldene Chance für so jemanden, dann hier wirklich was zu reißen. Aber ich will auch hier wirklich eher mit einer Überraschung rechnen. Ich denke, Djokovic könnte herausfordernde drei Runden haben und dann der vierten belohnt werden.
Karen Khachanov haben wir dann noch an 11 gesetzt, hier gegen Constant Lestienne. In der zweiten Runde Patrick Kipson, der die Wildcard gewonnen hat im Wildcard-Wettbewerb der USA. Die haben eine Wildcard bekommen von den French Open und diese Wildcard hat Patrick Kipson gewonnen über gute Challenger-Turniere. Stan Wawrinka ist dann noch gegen Albert Ramos Vinolas im Duell der Silberrücken. Und dann haben wir noch ein sehr interessantes Duell, Thanasi Kokkinakis gegen Daniel Evans. Auch so ein Spiel für Court 14 mit euphorisiertem Publikum und ganz viel Swag dabei. Das ist das ein Match, auf das ich mich sehr freue. Ben Shelton gegen Lorenzo Sonego. Meiner Meinung nach eine gute Auslosung für Sonego, weil Ben Shelton ist den Beweis noch schuldig geblieben, dass er auf Sand wirklich gut spielen kann. Wir haben das französische Duell Adrien Mannarino gegen Hugo Humbert, was sehr, sehr reizvoll sein könnte. Und wir haben dann ganz unten Andrei Rublev gegen Laszlo Djere in der ersten Runde. Ich würde gerne Andrei Rublev weit tippen, aber er trifft im Achtelfinale schon auf Karen Khachanov, der ihm Probleme bereiten könnte. Er hat vorher schon mit Sonego, vielleicht Mannarino schon oder Hugo Humbert Gegner, die ihm durchaus gefährlich werden könnten. Corentin Moutet könnte ihm gefährlich sein. Der hat eine ziemlich unangenehme Auslosung meiner Meinung nach. Wie geht's dir?
Ja, und er hat Monte Carlo in diesem Jahr gewonnen. Man würde also erstmal annehmen, dass das für ihn laufen sollte, aber auch noch nicht die ganz großen French Open Resultate gehabt. Und du hast Khachanov angesprochen, der im Moment mindestens genauso konstant bei Grand Slam Turnieren spielt wie Rublev, also auch durchaus Chancen hier haben sollte. Khachanov wird hoffen, dass Evans rausgeht ganz früh, weil gegen den hat er glaube ich noch nie gewonnen. Und Evans hat auf der anderen Seite aber noch keine richtig guten French Open Resultate gehabt. Also der wird hoffen, erstmal durch die ersten ein, zwei Runden zu kommen. Vielleicht öffnet sich das hier für Wawrinka, der eine sehr gute Bilanz hat gegen Ramos Vinoyas und dann gegen Evans wahrscheinlich Schwierigkeiten hätte. Gegen Kokkinakis würde ich ihm was zutrauen. Aber es wird überstrahlt von Khachanov und Rublev und in der Reihenfolge würde ich sie im Moment auch sortieren, weil ich bei Khachanov davon ausgehe, dass er durch die ersten drei Runden kommt und bei Rublev halte ich es auch für im Bereich des Möglichen, dass er in den ersten drei Runden schon ausscheidet.
Kannst du mir ein Argument gegen Djokovic Alcaraz im Halbfinale geben?
Nö. Also kannst ja sagen, ich habe Alcaraz gegen Tsitsipas im Viertelfinale und da muss man Alcaraz nehmen bei den Duellen, die die beiden hatten. Und im anderen habe ich Djokovic gegen Khachanov, da muss man natürlich auch Djokovic nehmen. Ja.
Ja, also geht mir ähnlich. Und da können wir jetzt auch nicht in irgendeiner Weise Spannung herbeijazzen, dass wir sagen, oh, das Matchup ist gar nicht so gut für Novak Djokovic. Wir haben darüber gesprochen, dass es dieses ein oder andere Problem geben könnte. Und wenn er nicht fit ist, kann ihm natürlich ein Spieler dann auch schon mal den Zahn ziehen über 4-5 Stunden und so weiter. Und dass dann vielleicht eine Verletzung stärker wird oder so. Aber sollten wir im Moment vom fitten Zustand ausgehen, und das tun wir jetzt gerade in diesem Fall, dann gibt es meiner Meinung nach erstmal keinen Tipp gegen Djokovic und Alcaraz. Aber das Draw ist geduldig und wir erleben vielleicht auch hier die ein oder andere große Überraschung. Dann sprechen wir allerdings auch schon von Sensationen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die untere Hälfte sprechen, die ausgeglichener meiner Meinung nach besetzt ist, aber auch hier bekannte Namen vielleicht im Halbfinale haben könnte. Das gleich alles hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk und unserer großen Auslosungsvorschau auf die French Open 2023. Holger Rune, ich glaube, da übertreiben wir nicht, ist einer der Spieler dieser Saison bislang. Vor allen Dingen auch auf den Sandplätzen. Er hat fantastisch gespielt in diesen Wochen und er ist einer der Top 8 Gesetzten und das ist er völlig verdient. Er trifft in der ersten Runde auf Christopher Eubanks. Eubanks habe ich diese Woche erst noch gesehen gegen Alexander Zverev. Der tut diesen Leuten auf Sandplatz einfach nicht weh. Da lege ich mich jetzt fest. Allerdings eine zweite Runde gegen Sebastian Baez, die könnte durchaus schwierig werden für Rune. Baez ist ein absoluter Sandplatzspezialist und wir haben letztes Jahr gesehen, was er mit Alexander Zverev gemacht hat, wo er Matchball hatte gegen Zverev und nur knapp verloren hat. Aber Baez ist auch nicht so richtig in der Form. Dritte Runde, vielleicht Miomir Kecmanovic. Auch vielleicht nicht unbedingt der Gegner, der Rune beikommen könnte. Rune im Achtelfinale ist jetzt keine Bold Prediction, meiner Meinung nach.
Nein, und er hat es bei Grand-Slam-Turnieren abseits der French Open im letzten Jahr noch nicht bewiesen, aber hat es bei den French Open bewiesen. Da hat er unter anderem ja damals Tsitsipas geschlagen und dann erst ein ganz enges Match gegen Kaspar Ruud verloren. Also der kommt hier nicht nur mit der Form rein und der konstantesten Form auf dem Sand, wenn man jetzt mal auf die Resultate insgesamt guckt, sondern der sollte und kann auch den Anspruch haben, hier in diesem Teil der Auslosung der Favorit zu sein. Und du hast Baez angesprochen, der könnte ihn schon nerven. Kecmanovic ist super konstant, aber hat er die Waffen, um Rune wirklich in Unruhe zu bringen? Ich glaube es nicht.
Ich glaube es im Moment auch nicht, aber das ist eine Geschichte, die wir beobachten müssen und zweite Runde gegen Baez könnte auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante und sehr, ja, abwechslungsreiche Runde werden. Wir werden sehen, wie es dann kommen wird. Achtelfinale allerdings könnte jemand warten, wie zum Beispiel Francisco Cerúndolo. Der hat wirklich eine starke Sandplatzsaison gespielt und ich glaube, nicht so richtig jeder möchte gegen ihn spielen. Der trifft in seiner ersten Runde auf Raúl Momuna. Thiago Monteiro und Benjamin Bonsi hatten wir da noch. Richard Gasquet und Arthur Rinderknecht haben wir da noch in einem französischen Duell und Michael Moe gegen Taylor Fritz. Taylor Fritz, ich traue mich nicht, ihn weit zu tippen, vor allen Dingen, weil ich Francisco Cerúndolo in der dritten Runde auf ihn warten sehe. Für mich ist Cerúndolo hier der Favorit, um gegen Holger Rune im Achtelfinale zu spielen. Für dich auch oder hast du einen anderen Namen?
Ja, Fritz oder Cerúndolo würde ich ja auch denken. Fritz eben so konstant seit 2 Jahren, aber jetzt bei den letzten 3 Grand Slams, zumindest seit Wimbledon, jedes Mal ja eigentlich zum Auftakt an einem Top-100-Spieler. Oder an einem Spieler vielmehr außerhalb der Top 100 gescheitert. Das war ja das Problem an der Sache. Und Mo war jetzt lange, lange raus. Also gegen den sollte er wirklich gewinnen. Zweite Runde sehe ich ihn auch als Favorit. Cerúndolo, ja, das ist mindestens eine 50-50-Geschichte. Einfach weil der so eine gute Vorhand für den Sand hat und so viel Druck ausüben kann. Also da müsste Fritz sich schon in Form gespielt haben in den ersten 2 Runden, denke ich, um den wirklich zu besiegen.
Und er hat's. Ja, Richard Gasquet oder Arthur Rinderknecht, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die große Probleme machen könnten. Auch Michael Moe nicht. Er hat allen Grund dazu, sich reinspielen zu können in dieses Turnier. Aber Francisco Cerúndolo hätte ich jetzt in einem Spiel gegen Taylor Fritz vielleicht 55-45 favorisiert, wenn es dazu kommen sollte.
Ja, also ich bin gespannt, wie Cerúndolo eben mit diesem neuen Status umgeht. Denn den Anspruch, den jetzt die Tennisöffentlichkeit an ihn stellt, den wird er auch an sich stellen. Und im letzten Jahr hatte er dann, als er sich da reingearbeitet hatte in diese Position, durchaus Probleme, das dann zu bestätigen. Munar ist halt super erfahrener Typ, der auch extrem viel zurückbekommt. Also das ist ein klassisches Sandplatzduell. Gucken wir mal, wie Cerúndolo mit der Rolle umgeht.
Tommy Paul, der hat noch nicht so richtig bewiesen, dass er auf dem Sandplatz in diesem Jahr Bäume ausreißen möchte, trifft auf einen Lucky Loser in der ersten Runde. Könnte ja zum Beispiel auch Jannik Hanfmann sein. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, welche 3 Lucky Loser hier reinkommen. Auf jeden Fall Qualifikant oder Lucky Loser. Nicolas Jarry, der hat sich allerdings in Form wieder gespielt, hat das Halbfinale erreicht in Genf und spielt dort gegen Alexander Zverev zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade aufnehmen. Trifft auf Hugo Delien aus Bolivien und dann haben wir Marcus Giron und den an 21 gesetzten Jan-Lennard Struff. Der trifft allerdings in seiner ersten Runde auf Jerzy Lehecka. Lehecka hat die letzten 4 Matches verloren, hat aber insgesamt ein relativ gutes Jahr bislang gehabt. Jan-Lennard Struff hat allerdings auch schon schwierigere Auslosungen in einer ersten Runde gehabt und hat in den letzten Monaten und Wochen bewiesen, wie gut er drauf ist. Er sollte sich selber als Favorit sehen, auch wenn Lehecka meiner Meinung nach eine sehr ungünstige Auslosung für ihn ist. Wie geht's dir?
Ja, und ich meine, das beste Grand-Slam-Turnier von Struff. Also in der Theorie sollte er sich eben genauso sehen und Lehecka hat jetzt in den letzten Wochen auf Sand nicht überragend gespielt, aber auf den Hardcourts war das sehr gut. Das ist auch jemand, der ganz stabil ist von der Grundlinie, der einem Struff wahrscheinlich den Zahn ziehen könnte über das Laufe eines, über den Lauf, das Lauf, den Lauf?
Den Lauf.
Über den Lauf eines Matches. sagen wir es einfach so. Bei Struff wird wahrscheinlich viel, wie immer, davon abhängen, wie kommt er hier aufschlagsmäßig in das Turnier rein? Wie kann er das über das Turnier halten? Ich glaube, hier ist alles drin, von scheidet in der ersten Runde aus bis kommt ins Viertelfinale. Aber ja, er muss es natürlich dann auch in einem Slam-Turnier beweisen, dass das wirklich, wirklich mit einem Viertelfinale, also das sehe ich jetzt vielleicht so 10% im Spektrum, kann mir aber eben auch vorstellen, 20-30%, dass er in der ersten Runde rausgeht. Und er hätte potenziell ein sehr unangenehmes Matchup in der dritten Runde. Tommy Paul, der hat ihn jetzt 4-mal geschlagen, unter anderem bei den Australian Open, und da war Struff ehrlicherweise ziemlich chancenlos, abseits der Momente, wo er gut serviert hat. Also wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Ist auf jeden Fall eine ganz neue Position für Struff.
Das ist auf jeden Fall eine neue Situation für Jan Struff, und das Tennismagazin hat gestern seinen Weg ins Finale getwittert. Das war auch neu für jemanden wie Jan Struff.
Ja, also wie gesagt, ich halte Viertelfinale für möglich, aber es wird was brauchen.
Ja, es wird was brauchen, und es wird eine sehr, sehr gute Leistung brauchen. Es wird aber wahrscheinlich so eine Leistung wie in Madrid brauchen, damit er hier weit kommen kann. Zutrauen tun wir es eben nach dem, was er in diesem Jahr schon geleistet hat. Und er ist nach wie vor im Moment in den Top 20 im Race to Turin. Und er hat, was letztens jemand getwittert hat, seit den Australian Open die 8 meisten Punkte geholt unter den Herren. Und das ist einfach eine fantastische Leistung. Das müssen wir einfach mal gesagt haben. Botik van der Sandsrulp ist an 25 gesetzt, trifft auf einen Qualifikanten. Dann haben wir Zhang Jiren, der auch in Madrid für Aufsehen gesorgt hat, der in seiner ersten Runde auf Dusan Lajovic trifft. Und dann haben wir Alexander Bublik, der in der zweiten Runde auf Kaspar Ruud treffen könnte. Und Kaspar Ruud hat eine enttäuschende Sandplatzsaison. Ich glaube, das sagt er auch selber bislang. Er kommt einfach nicht aus dem Knick. Rom war gut, Estoril war gut, aber der Rest, das ist er einfach besser gewohnt. Und zweite Runde gegen Alexander Bublik könnte so für ihn so ein Matchup sein, was ihn komplett nervt, was ihn komplett rausbringt. Und Alexander Bublik könnte von Minute zu Minute mehr Spaß auf diesem Platz haben. Oder Kaspar Ruud schießt in den 3 Sätzen weg. Diese beiden Möglichkeiten sehe ich.
Ja, er hat ja auch in Rom gegen ihn erst mit. Das war auf jeden Fall der Tiebreak des dritten Satzes. Ich glaube, der war relativ klar. Aber Bublik hatte ordentlich Chancen davor. Und wenn wir dann gucken, Botik van der Sandsrulp, der ist ein guter Sandplatzspieler. Der hat auch die Fitness für Grand Slams. Dusan Lajovic, der hatte unter anderem Djokovic in dieser Sandplatzsaison besiegt. Also wenn man jetzt nur drauf guckt, als wer hat wie viele Erfolge auf Sand gehabt, dann würde man sagen, ja, Ruud muss hier der klare Favorit sein und auch den Anspruch haben, wahrscheinlich ins Halbfinale zu kommen. Aber ein bisschen skeptisch bin ich nach den letzten Wochen auch noch.
Ich auch. Ich auch. Und ich, Spoiler, ich habe ihn nicht im Halbfinale. Aber auch das ist jetzt kein so der, wo man sagt, da schnalzen die Fans mit der Zunge, dass Andreas gesagt hat, Kaspar Ruud kommt ins Halbfinale. Naja, Kaspar Ruud ist auf jeden Fall an 4 gesetzt. An 8 gesetzt ist Jannik Sinner. Der trifft auf Alexandra Müller in der ersten Runde. Zweite Runde könnte Daniel Altmaier oder Marc-André Hüsler warten. Dritte Runde dann Gregor Dimitrov oder, den Spieler habe ich allerdings eher auf dem Zettel, Emil Roussevori. Jannik Sinner hatte auch schon mal leichtere Auslosungen, aber trotzdem, Achtelfinale sollte für ihn drin sein. Gregor Dimitrov traue ich nicht zu, hier weit zu kommen. Der hat dann zwischendurch immer so ein Match, was er eigentlich gewinnen müsste und dann irgendwann mit 4-1 Führung im vierten Satz dann noch abgibt.
Ja, und Sinner hatte so einen konstanten Start in die Saison, war dann jetzt verletzt, hat in den letzten beiden Turnieren nicht das abgeliefert, was er wollte, hat in Rom zum Beispiel gegen Cerundolo verloren. Ich glaube, bei einem Grand Slam hätte das noch umdrehen können. Also der sollte trotz dieser letzten Wochen konstant genug sein. Klar, Daniel Altmaier ist unangenehm auf Sand. Wenn der es in die zweite Runde schafft, was er allerdings auch schaffen sollte, weil sein Gegner Marc-André Hüsler ist nicht so der Sandplatzspieler. Also Dimitrov angesprochen, Roussevori, der so ein bisschen die, weiß ich, 0,8-Version von Sinner ist. Wie es auch läuft, Sinner ist der Favorit und Sinner sollte in die vierte Runde kommen.
Ja, ja, also wie gesagt, da möchte ich jetzt gar nicht so dagegen anreden. Ob Alexander Zverev in die vierte Runde kommt, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Er spielt in Genf diese Woche, er, glaube ich, fühlt sich ganz wohl in Genf. 2019 hatte er in Genf schon mal gespielt, nachdem ihm die Sandplatzsaison vorher auch komplett missraten war. Das hat er damals gewonnen in einem wirklich keinem guten Match damals im Finale gegen Nicolas Jarry. 3 Stunden hat es gedauert, es war spät, es war regnerisch, er ist sehr spät dann erst nach Paris gekommen, hat dann allerdings dort das Viertelfinale erreicht, wo er gegen Novak Djokovic dann verloren hatte. Und diese Zauberformel will er dieses Jahr dann auch nochmal wieder nutzen. Er trifft in der ersten Runde auf Lloyd Harris. Lloyd Harris haben wir lange nicht mehr gesehen. Der nutzt sein Protected Ranking jetzt, um in dieses Hauptfeld reinzukommen und ist meiner Meinung nach der klare Außenseiter gegen Alexander Zverev, der einfach im Spielrhythmus ist. Hugo Gaston oder Alex Moljan in der zweiten Runde. Wenn es Hugo Gaston wird, dann sollte Zverev nah an die Grundlinie kommen, weil Hugo Gaston wird mit jedem Ball eigentlich den Stop versuchen. Und dritte Runde könnte dann Francis Tiafoe warten oder vielleicht Filip Krajinovic oder Alexei Popperin. Ich sag mal so, Zverev hat schon schwierigere Auslosungen gehabt, um hier in ein Achtelfinale zu kommen. Ich habe gerade nochmal das Head-to-Head gegen Francis Tiafoe gesehen. Das ist bei 6-1, der liegt ihm eigentlich. Und auch gegen Alexei Popperin und Filip Krajinovic sehe ich ihn eigentlich vorne. Ich würde jetzt mal sagen, Alexander Zverev und das Achtelfinale ist jetzt nicht das unrealistischste Szenario.
Nee, das Problem ist wahrscheinlich die zweite Runde. Und du hast jetzt angesprochen, es läuft jetzt für ihn in Genf. Muss man natürlich auch sagen, Genf ist hoch. Nicht ganz so hoch, würde ich jetzt sagen, wie Madrid, aber bestimmt 500 Meter über normalen Null. Also eher Bedingungen, wie wir sie jetzt eben von der Art von Sandplatzturnier kennen, als wie zum Beispiel aus Paris, wo der Aufschlag schon eine Rolle spielt, aber eben nicht so eine große Rolle. Lloyd Harris sollte ihm liegen. Der lag ihm auch schon, als Lloyd Harris in Topform war. Dann zweite Runde. Gaston, eben wirklich so Typ Zauberkünstler, der Gegnern das Match sehr, sehr schwer machen kann. Moljan ist jetzt jemand, der Gegner nicht viel Tempo gibt, der sehr viel absorbieren kann. Da kann ich mir schon den verzweifelten Zverev vorstellen, irgendwo bei 3-3 im fünften Satz mit seinem Blick zur Box. Also das sehe ich schon irgendwie kommen. Tiafoe hat auf Sand nicht viel bewiesen und du hast gesagt, hat ein schlechtes Head-to-Head gegen Zverev. Popirin, da warten wir noch so auf den großen Durchbruch. Krajinovic, technisch super Spieler, aber schafft es halt auch nicht so häufig. Also größte Hürde wird vermutlich Gaston oder Moljan werden für Zverev.
Ich glaube ja, bei Moljan macht er sich selber das Leben schwer. Also das, was du gerade gesagt hast, dass einer, der einem kein Tempo gibt, der auch schon gute Ergebnisse auf Sand hatte und wo Zverev dann zwischendurch komplett entnervt ist, weil er mit seiner Vorhand 30, 40 Fehler macht. Bei Hugo Gaston ist er halt wirklich nur am Rennen, weil Hugo Gaston wird einen Stop nach dem anderen setzen. War das auch vor 2 Jahren, ne? Bei der Herbstausgabe, wo Hugo Gaston dann irgendwann gegen Dominic Thiem ausgeschieden ist in 5 Sätzen. Ich glaube, das war bei dieser Herbstausgabe. Ja, genau. Das war, meine ich, 2020 bei den French Open. Ja, genau. Und wenn er daran wieder anknüpfen kann es unangenehm werden für Zverev. Aber Zverev wird das Selbstbild haben, ich muss hier durchkommen und ich muss hier auch ins Achtelfinale durchkommen und dann mal gucken, was gegen Jannik Sinner geht. Das ist, so würde ich da jetzt rangehen an die Geschichte. Aber wir werden sehen in der nächsten Zeit. Borna Coric trifft auf Federico Coria in der ersten Runde. Borna Coric, der in Madrid in Rom sehr, sehr gut gespielt hat, aber von dem wir es auch noch nicht zu 100% wissen, ob er das konstant durchziehen kann. Naja, und dann Dominic Thiem gegen Pedro Cachin. Der könnte zweite Runde Borna Coric oder Federico Coria gegenüberstehen und dritte Runde vielleicht Alex de Minaur. Wenn Dominic Thiem in Form ist und wäre, würde ich sagen, das ist eine gute Auslosung für ihn, auch als Ungesetzten. Er ist halt leider nicht in Form und Pedro Cachin könnte hier schon Endstation sein. Da wird er sich arg strecken müssen.
Und Cachin war doch damals das Comeback-Match, oder? In 2022, genau. wo alle gemerkt haben, er ist vielleicht eben doch nicht oder wird nicht sofort wieder den Sprung an die Weltranglistenspitze machen. Also vielleicht auch ein ganz guter Gradmesser für ihn, weil Cachin ist besser geworden über das letzte Jahr, ist leistungsmäßig im Moment auf einem ähnlichen Niveau wie gegen Thiem. Da glaube ich, werden wir schon rausfinden, wie es um ihn steht. Und Coric ist eigentlich nicht so der Sandplatzspieler, aber hat jetzt ganz gute Auslosungen gehabt. Coria hat in den letzten Monaten kaum gespielt. Gegen Thiem wird er sich wohl als Favorit sehen. Alex de Minaur, bei dem kann man sich schon vorstellen, dass er irgendwie in der zweiten Runde gegen Echeverry oder so rausgeht. Also ist total offen. Hätte Thiem vor 3-4 Jahren mit Kusshand genommen, aber ihn jetzt hier zum Favoriten zu machen, ist natürlich fast nicht möglich.
Es wäre vermessen, ihn zum Favorit zu machen. Und dann haben wir unten Yoshihito Nishioka, der in seiner ersten Runde auf JJ Wolf trifft. Die beiden würden sich wahrscheinlich am liebsten auf Hartplatz gegenüberstehen, weil sie dann beide wüssten, hier können wir sehr, sehr gut spielen. Und es könnte ein interessantes Duell werden auf Augenhöhe, aber beide würden jetzt wahrscheinlich Sandplatz nicht als ihren liebsten Untergrund bezeichnen. Max Purcell haben wir da, einen der Spieler der Saison, der neben Jan-Lennard Struff den größten Sprung in der Weltrangliste in dieser Saison gemacht hat, allerdings fast nur auf Hartplätzen. Auf Sandplätzen ist er diesen Beweis noch schuldig geblieben. Dann haben wir Jordan Thompson, Quentin Ali und Guido Pella und in der unteres ganz unten Daniil Medvedev, der in der ersten Runde auf einen Lucky Loser treffen wird oder einen Qualifikanten. Daniil Medvedev, sind wir inzwischen so weit, bist du inzwischen so weit, ihn als einen der Top-Favoriten in der unteren Hälfte zu bezeichnen, nachdem er letzte Woche von Daniil Medvedev in Daniil Klejvedev umbezeichnet worden ist oder umgenannt worden ist?
Ja, wenn wir jetzt auf die untere Hälfte gucken, ist er der Top-Favorit, würde ich sagen. Gehen wir durch. Also ich meine, in den ersten 2-3 Runden niemand, der ihn wirklich gefährden sollte. Dann Čurić vermutlich, vielleicht Thiem. Das sind Matchups, die ihm auf Sand wahrscheinlich im Moment auch liegen. Dann hätten wir Sinner oder Zverev, zwei Matchups, wo er im Moment ganz klar die Nase vorn hat. Dann hätten wir Ruud oder Rune. Rune ist wahrscheinlich derjenige, der die besten Chancen gegen ihn hätte. Und dann steht er schon im Finale. Also ich würde mal sagen, er ist hier mindestens Favorit Nummer 3 im Moment auf den Titel.
Bist du es, Philipp?
Ja, aber wen würdest du denn im Moment als Favorit Nummer 3 auf den Titel sehen?
Ich weiß es im Moment einfach noch nicht. Also ich sage jetzt mal meinen Halbfinaltipp, das ist Holger Rune in einem dritten Viertel. Ich kann keinen anderen Spieler als Holger Rune nehmen. Auch in einem Match zum Beispiel sollte Kasper Ruud ins Viertelfinale kommen, den sehe ich einfach noch nicht im Viertelfinale, ist Holger Rune meiner Meinung nach der Favorit. Für mich ist Holger Rune wahrscheinlich der Favorit Nummer 3 im Moment in diesem Turnier. Und das hat er sich einfach in einem extrem starken Jahr jetzt seit München 2022 erarbeitet, diesen Ruf. Ich habe Daniil Medvedev auch im Viertelfinale, sehe aber Jannik Sinner stärker. Und Jannik Sinner spielt nämlich gegen Holger Rune im Halbfinale. Und dann wird Holger Rune das Finale erreichen und dort gegen Novak Djokovic verlieren. Gegen Alcaraz verlieren.
Gegen Alcaraz. Also du denkst, Alcaraz besiegt Djokovic?
Ja.
Okay, ja, nee, da habe ich doch ein einigermaßen anderes Turnier. Ich kann mir vorstellen, dass Rune, wie schon bei anderen Grand-Slam-Turnieren, irgendwann in ein Match läuft, wo es physisch ihn einen Schritt zu weit ist. Daher glaube ich nicht, dass das Halbfinale erreicht. Ich denke, dass Kasper Ruud das Halbfinale erreicht. Ich würde Medvedev gegen Sinner im Moment relativ klar vorne sehen, auch gegen Zverev. Von daher sehe ich Medvedev im Halbfinale, würde dann allerdings denken, dass er Ruud wirklich besiegen würde. Ich denke auch, dass Djokovic Alcaraz schlägt und dann Djokovic gegen Medvedev die French Open im Finale gewinnt.
Djokovic gewinnt seinen dann 23. Titel, ne?
Ja.
Ja. Ja. Das war's mit der Auslosungsvorschau. Wir können uns auf jeden Fall auf 15 ganz, ganz tolle Tage freuen bei den French Open. Wenn ihr auf Twitter seid, dann folgt doch @chipundcharge, weil dort werden wir ab Sonntag sehr viel darüber twittern und werden dieses Turnier dann mit euch verfolgen. Ab Sonntag gibt es noch keine Zusammenfassung des Tages. Ab Montag so täglich wie möglich. Der Kollege Florian Heer von Challenger Corner wird zwischendurch auch 2-3 Mal einspringen. Vielleicht haben wir noch den einen oder anderen Gast oder Gästin. Und dann werden wir versuchen, mit euch diese 15 Tage der French Open so gut wie möglich aufzuarbeiten. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Instagram und Twitter sollten eure Followings sein hier für uns. Und wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, wenn ihr sagt, boah, seit 10 Jahren machen die beiden einen guten Job, jetzt unterstütze ich die beiden mal finanziell auch, dann würden wir uns über finanzielle Zuwendung freuen. In den Shownotes sind die Links zu Steady und zu PayPal hinterlegt, falls ihr uns unterstützen möchtet. Darüber wären wir sehr, sehr dankbar. Das war's mit der heutigen Auslosungsvorschau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.